SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 13. von 31 Folgen des Romans Gins von Fatma Aydemir. Sefta hat die Pizzeria von Mariella übernommen und wohnt weiterhin in Salzhagen mit ihren Kindern, aber ohne Isan. Der ist inzwischen arbeitslos, verzockt sich beim Pokern und lebt mehr oder weniger auf der Straße. Einmal ist er in der Pizzeria aufgetaucht, völlig verwahrlost. Sefta hat ihn 2 Tage bei sich wohnen lassen, dann ist er wieder verschwunden. Sefta weiß nicht, wo er jetzt ist. Sie macht sich Sorgen. Ihr Vater ist seit gestern tot und Sefta hat das Gefühl, sie kann nicht noch einen Verlust verwinden. Fast hofft sie, dass Isan plötzlich auftaucht und da klingelt es auch schon an ihrer Wohnungstür. Es liest Sesede Tashian.
Mama! »Es klingelt«, ruft Bahar aus dem Wohnzimmer. Sevda wäscht sich hektisch das Gesicht und reißt dann die Badtür auf. Bahar steht schon im Flur und drückt den Türaufmacher. »Wer ist es?«, fragt Sevda aufgeregt. Bahar zuckt mit den Schultern. »Bahar, hab ich es dir nicht 1000-mal gesagt, du musst erst aus dem Fenster schauen, bevor du die Haustür aufmachst. Was, wenn es jemand ist, der dich entführen will?« »Was machst du dann?« Die Kleine verhakt ihre Finger ineinander und schaut ängstlich zur Tür. »Auf, zurück ins Wohnzimmer!« Bahar hüpft davon. Sevda spürt ihr Gesicht glühen. Sie blickt durch den Türspion, wartet die paar Sekunden, bis jemand zu sehen ist. Die Schwere in ihrer Brust löst sich, Erleichterung durchrieselt ihren angespannten Nacken. Sie richtet ihre Schultern auf, streicht sich durchs Haar und öffnet die Tür. »Sevda, Jim, ich hab's nicht früher geschafft. Es tut mir leid.« »Quatsch, du hättest doch gar nicht den weiten Weg herkommen müssen«, sagt Sevda kopfschüttelnd. Und doch ist sie überglücklich, dass sie gekommen ist. Die einzige Person auf dieser Welt, vor der Sevda ihre Tränen nicht verstecken möchte. Und schon perlen sie ihr aus den Augenwinkeln, rinnen ihr über die Wangen und werden in einer festen, fast zu festen Umarmung aufgefangen. Sie versickern irgendwo im Stoff zweier T-Shirts, auf denen englische Sprüche stehen, deren Bedeutung keine von beiden kennt. Sevda lässt sich in die schlanken Arme sinken. Sie sind so kräftig, als hätten sie ganze Häuser gebaut. Aber nein, sie haben viel Schwereres geschafft. Sie haben sich aus den Fängen eines brutalen Schlägers befreit. Sevda löst sich langsam von der anderen Frau, wischt sich mit beiden Handrücken über die Augen. Bahar kommt wieder in den Flur gehopst. »Hava Teyze, da ist ja meine Prinzessin«, sagt Hava, kniet sich hin und nimmt Bahar in den Arm. »Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein Kindersüppris.«
Die Kleine kichert. »Das heißt Ü-Ei, Teyze. Ü-Ei«, wiederholt Hava und zieht eine Grimasse. Sevda will in die Küche einen Tee aufsetzen, aber Hava zieht an ihrem T-Shirt.
»Lass das, Sevda, ich will keinen Chai. Ihr müsst doch sowieso bald los.«
»Es sind noch 5 Stunden bis zum Flug«, sagt Sevda kopfschüttelnd. Doch da hat Hava schon ihren Arm um Sevdas Schultern gelegt und sie ins Wohnzimmer gezerrt. Sevda gibt nach. Sie setzt sich auf den Boden, lehnt mit dem Rücken gegen das Sofa und sieht Hava und den Kindern zu, wie sie die Plastikteile aus den Überraschungseiern zu winzigen Spielzeugen zusammensetzen. Jem und Bahar sind verrückt nach Hava, seit sie vor ein paar Monaten das erste Mal hier war. Sie fragen ständig nach ihr, wann sie wiederkommt, warum sie so weit weg wohnt, ob sie sie nicht auch mal in ihrem Zuhause besuchen können. Sevda hat versucht, den Kindern zu erklären, was ein Frauenhaus ist. »Ist Baba auch dort?«, haben sie daraufhin gefragt. Als Hava Sevda das erste Mal anrief, hatte Sevda sich gerade erst von Isan getrennt und Hava sich von ihrem Schläger. Es war ein so seltsamer Zufall, dass sie beide anfingen, am Telefon nervös zu kichern, bis sie plötzlich verstummten, ein Innehalten, weil ihre Trennungen bislang kein Grund zum Lachen gewesen waren. Sevda war überrascht, dass Hava anscheinend schon seit Jahren wieder in Deutschland lebte, in dem Land, in das sie niemals zurückgewollt hatte, in dem Land, in dem man sie nicht hatte haben wollen. Aber über die Türkei erzählte Hava nun das Gleiche. In Deutschland war sie die dreckige Scheißtürkin gewesen, in der Türkei wurde sie zur dreckigen, ungläubigen Araberin. Also floh Hava gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schläger, zurück nach Deutschland. In Deutschland, dachte sie, würde er sie nicht mehr schlagen, denn damit hatte er erst begonnen, als er merkte, dass er trotz seines abgeschlossenen Studiums niemals als Beamter würde arbeiten können, weil er Christ war. Er würde nicht einmal als Wachmann an der Tür einer Polizeiwache stehen dürfen. Hava überzeugte ihn, gemeinsam nach Deutschland zu gehen. Dort würde man sie zwar nicht besser behandeln, aber wenn es eine Sache gab, auf die man sich in Deutschland verlassen konnte, dann darauf, dass es Arbeit gab. Doch als Asylsuchende, fanden sie bei ihrer Ankunft heraus, durften sie offiziell erstmal gar nicht arbeiten. Außerdem hatte sich in den 10 Jahren, die Hava fortgewesen war, einiges in Deutschland verändert. Es gab jetzt viel weniger Jobs. Die Konkurrenz der sich überall im Land niederlassenden ostdeutschen Arbeiter war hart. Und der Schläger zeigte sich nicht besonders ehrgeizig. Nach 2 Tagen auf dem Bau schmiss er seinen Job und brach Hava das Schlüsselbein. Sevda betrachtet Havas zierliche Schulter. Um ihren Hals hängt immer noch die Maria-Kette von damals. Hava lächelt Sevda an. »Komm, wir rauchen eine, Kleines«, sagt sie. Die Kinder hängen wieder vor dem Fernseher. Hava und Sevda gehen in die Küche. Sevda öffnet das Fenster. Hava setzt sich in die Essecke und zündet sich eine an. Sevda nimmt sich auch eine aus Havas Schachtel. Seit Hava wieder in ihrem Leben ist, raucht Sevda ab und zu. Es schmeckt ihr immer noch nicht und nachts brennt ihr der Hals davon. Aber wenn sie Hava rauchen sieht, ist es einfach zu verlockend. Rauchen verbindet auf magische Weise. Sevda fühlt sich wie die Komplizin bei einem Verbrechen. Jede Zigarette ein kleines Nein an das Leben. »Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis du ihn verlassen hast?«, fragt Sevda und versucht, den Rauch in Ringen aufzupusten. Es klappt nicht. »Weil ich dumm war«, sagt Hava laut und weiß sofort, was Sevda meint. »Ich dachte, ich sei ihm irgendwas schuldig, weil ich ihn hierher geschleppt habe und er kein Wort Deutsch sprach.« Sie schüttelt augenrollend den Kopf. »Ich dachte, er kann nichts dafür, dass er so ist.« »Und was hat sich geändert?«, fragt Sevda. Hava zuckt die Schultern. »Ich habe einfach verstanden, dass ich dumm bin.« Sie drückt ihre Zigarette in der Untertasse aus, die Sevda als Aschenbecher hingestellt hat. »Aber Sevda, Jim, ich bin nicht gekommen, um dich wieder mit meinen Sorgen voll zu quatschen. Du bist es, die trauert. Kann ich irgendetwas tun für dich? Sag es mir, bitte.« Hava neigt ihren Kopf und blickt Sevda an. Ihre Hand streichelt über Sevdas Rücken. Sevda schüttelt den Kopf und drückt ihre Zigarette auch aus. Sie hat sie nur bis zur Hälfte geschafft. Sie sieht dem Rauch zu, wie er noch eine Weile in der Luft hängt. Hava betrachtet sie plötzlich ganz konzentriert, nähert sich langsam ihrem Gesicht. Auf einmal steht sie auf und steckt ihre Hand in die Hosentasche. Sie bewegt die Hand, bis sie gefunden hat, was sie sucht. Stolz hält sie den berüchtigten Faden hoch, den sie seit neuestem immer bei sich hat. »Lehn mal deinen Kopf zurück, Kleines«, sagt sie und wickelt sich den Faden in Form einer 8 um Daumen und Zeigefinger. Sie lehnt sich über Sevdas zurückgebeugten Kopf und führt den Faden an die Stelle zwischen ihren Augenbrauen. Sie tippt auf ihre Stirn, zeigt ihr an, ihre Augenbrauen hochzuziehen, damit die Haut spannt. »Du siehst aus wie der vernachlässigte Garten meines toten Onkels«, sagt sie und klemmt sich ein Fadenende zwischen die Lippen. Mit raschen Bewegungen ziehen ihr Daumen und Zeigefinger den Faden immer wieder auf und zu, wie einen Reißverschluss, der die Stoppeln aus Sevdas glatt gezogenem Gesicht reißt wie Unkraut. Sevda genießt das Stechen und Brennen. Als der Faden Richtung Augenlid wandert, wo die Haut besonders dünn wird, schmerzt Sevdas Gesicht so sehr, dass sie das einen Moment lang von ihrem anderen Schmerz erlöst.
»Zieh bei uns ein«,
sagt Sevda, ohne die Augen zu öffnen, während Hava wie mit einem lautlosen Rasenmäher über ihr Gesicht fährt.
»Was?«
hört sie Hava durch die geschlossenen Lippen fragen, mit denen sie immer noch das Fadenende spannt. Sevda öffnet die Augen und versucht, Hava anzulächeln, ohne die Spannung in ihrem Gesicht aufzugeben.
»Warum nicht? Wir haben Platz. Du wärst nicht allein«, sagt sie und fragt sich, wie die Worte wohl für Hava klingen,
gepaart mit dem gruseligen Gesichtsausdruck und den Rötungen auf ihrer irritierten Haut, die Sevda schon förmlich spüren kann.
»Du könntest mir ein bisschen unter die Arme greifen, mit den Kindern, oder?«
schiebt sie hinterher, um ihre Frage vernünftiger klingen zu lassen. Hava grinst ungläubig, während sie weiterzupft.
»Natürlich könnte ich das. Aber was soll das werden? Was sollen die Leute denken?«
»Seit wann interessierst denn du dich dafür, was die Leute denken?« fragt Sevda beleidigt. Hava antwortet nicht. Sie denkt nach, bearbeitet das linke Braunende.
»Nicht zu dünn zupfen«, ermahnt Sevda sie reflexhaft.
»Ja, ja«, sagt Hava und wandert nochmal zur rechten Braue, um die Form anzupassen. »Flieg erstmal zu deiner Familie und wir reden nochmal, wenn du zurückkommst, ja?«
Sevda stößt einen leisen Seufzer aus. Havas Finger entfernen sich von ihrer Stirn.
»Das Letzte, was ich jetzt will, ist meiner Mutter zu begegnen«, sagt Sevda.
Hava hat den Faden weggelegt und kehrt mit den Fingerspitzen die losen Härchen aus Sevdas Gesicht.
»Ich weiß, Sevda Jum, ich weiß.«
Perry. Perry sitzt im dunklen Wohnzimmer und knackt Checkerdeck. Alle schlafen. Salz brennt sich in ihre Lippen. Mit der linken Hand krault sie langsam Ümits Kopf, der wie ein weiches Kätzchen auf ihrem Schoß liegt. Ihre rechte geht nervös zwischen Schale und Mund hin und her. Das blaue Licht des nagelneuen Fernsehers flackert über Ümits blasses Gesicht. Er ist immer noch nicht aufgewacht. Es ist lange her, dass ihre Körper sich so nah gewesen sind. Seit Ümit vor ein paar Jahren seine Pickel und ersten Barthaare bekam, tut er das, was alle in diesem Alter tun. Er zieht sich zurück, panzert sich unter gekrümmten Schultern und verschränkten Armen in seinem Oberkörper ein, als müsse er dringend verhindern, dass ihm jeden Moment sein gebrochenes Herz auf den Boden plumpst. Perry guckt eine dieser unheimlichen Nachtsendungen im Fernsehen, in denen Leute von ihren übernatürlichen Begegnungen erzählen. Amateurhafte Schauspieler stellen das Erzählte in schummrigen Sequenzen nach, während die Zeugen hinter Schattenwänden sitzen und mit verzerrten Monsterstimmen sprechen. Möbel, die sich von alleine bewegen, Lichter, die an- und ausgehen, Schritte im Flur, obwohl niemand zu Hause ist. Meistens sendet irgendein verstorbener Angehöriger eine Botschaft. Denkbar schlechteste Unterhaltung an einem Tag wie heute oder die beste. Die ganze Zeremonie war so schrecklich, dass die Geistersendung vielleicht wie ein Gegengift wirkt. Und zusehen fällt Perry leichter, als die Augen zu schließen. Schlafen wird sie sowieso nicht können. Seit Tagen umarmt Perry Menschen, denen sie Kraft geben will. Ihre Mutter, ihren Bruder, all die Tanten und Cousinen, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. In Wahrheit stützt sie sich selbst an ihnen ab, um auf den Beinen zu bleiben. Jede Berührung ist ein Versprechen von Leben, jede Nähe ein bisschen weniger Tod. Perry spürt sie wiederkommen, die Gestalten aus der Vergangenheit, ihre Hirngespinste. Sie sieht sie noch nicht und hört sie noch nicht, aber sie weiß, dass sie nicht weit weg sein können. Mit ihrem verführerischen Flüstern und ihren lockenden Fingern an offenen Fenstern und vielbefahrenen Straßenkreuzungen und in den einsamen Stunden zwischen zwei Träumen im Bett warten sie darauf, dass Perry ihnen entgegenblickt.
Dabei nimmt sie schon lange nichts Hartes mehr.
Höchstens mal ein bisschen Koks oder Speed auf einem der Raves, zu denen sie immer seltener geht. Oder ein bisschen Gras zum Runterkommen in den WG-Küchen irgendwelcher Partybekanntschaften, die sie kaum noch erträgt. Mehr nicht. Aber sie ahnt, dass die Gestalten nicht den nächsten Ecstasy- oder Pilztrip abwarten, sondern einfach darauf lauern, dass Perry sich ihrem Zweifel ergibt und sich fragt, was soll das Ganze überhaupt? Welchen Sinn hat dieses Leben? Sie darf das jetzt nicht denken, nein, es darf nicht wieder von vorne losgehen. Lieber so wenig wie möglich träumen, klar bleiben im Kopf, da sein für die anderen und möglichst wenig bei sich selbst. Perry nimmt die Fernbedienung und macht den Fernseher etwas lauter. Auf dem Bildschirm liegt eine Frau im Bett und sieht eine Schattengestalt auf sich zuwandern. Puh. Wer hätte gedacht, dass es nicht helfen würde, schon einmal am Grab eines geliebten Menschen gestanden zu haben und danach zu lernen, dass es möglich ist, weiterzumachen? Dieses Wissen bringt Perry überhaupt nichts. Scheiße. All die Jahre, die sie gebraucht hat, um auf Armins Tod klarzukommen, wie weggewischt, seit sie vorletzte Nacht völlig besoffen vom Klassentreffen am See nach Hause kam und auf einen Schlag ausnüchterte, als sie die hallenden Schreie ihrer Mutter schon vor dem Haus hörte. Jetzt steht sie wieder da, ganz am Anfang desselben unheimlichen Wegs, ohne eine Ahnung, was sie an seinem Ende erwartet. Nur mit dem Unterschied, dass ihr eine Koordinate fehlt, um sich auf diesem Weg zu orientieren, um sich sicher sein zu können, wer sie überhaupt ist. Baba. Denn was ist denn ein Vater anderes als ein Eckpunkt, der einen Raum markiert, in dem es erst zu wachsen und aus dem es dann irgendwann auszubrechen gilt? Ein Problem, an dem man sich abarbeitet, ein Spiegel, in dem man sein Leben immer wieder von Neuem betrachtet und weiß, wie es nicht sein soll, eine Art Anti-Ich? Wie heuchlerisch ist es bitte schön, jemanden zu vermissen, an den man seit Jahren keinen Gedanken mehr verschwendet hat? Klar, Perry hat ihren Vater an den Wochenenden gesehen, wenn sie nach Hause kam. Sie grüßte ihn, aß mit ihm, verabschiedete sich. Aber wollte sie je ernsthaft wissen, wie es ihm ging? Also, wie es ihm wirklich ging? Hat sie je versucht, ihm etwas abzunehmen, ihn um eine Sorge, ein Problem zu erleichtern, so wie sie es für ihre Mutter gelegentlich tat? Perry hat nie daran gedacht, dass ihr Vater vielleicht genauso kaputt war wie ihre Mutter, dass er womöglich einfach nur besser darin war, sein Leiden zu verbergen, es unsichtbar zu machen. Eigentlich hat Perry gar nicht mehr an ihn gedacht, seit sie vor 5 Jahren nach Frankfurt in dieses winzige Zimmer im Wohnheimturm geflohen ist, dessen Fenster sich nur kippen lässt. Es gab keinen Grund mehr, Schiss vor Hussein zu haben, also gab es auch keinen Grund mehr, an ihn zu denken. Und nun ist er ihr präsentiert worden, wie auf einem Silbertablett, sein zerbrochener und machtloser Körper, den sie all die Jahre zuvor gemieden hat, als solle bewiesen werden, wie unnötig ihre Angst gewesen ist. Perry wünscht sich fast, dass Hussein wirklich der autoritäre Vater gewesen wäre, für den sie ihn spätestens gehalten hat, als sie im 1. Semester der Frauengruppe ihrer Fakultät beitrat. Herrschsüchtig, selbstzentriert, ignorant. Doch so war er nicht. So war er nicht nur. Er war auch fürsorglich. Er war auch still. Und vor allem war er verschlossen. Tresor auf, Gefühle rein, Tür zu, zack, den Zettel mit dem Zahlencode aus dem Fenster des fahrenden Autos. Um das zu erkennen, musste Perry ihn erst, kalt und leblos, im Keller eines Istanbuler Krankenhauses betrachten. Um das zu erkennen, muss sie jetzt in diesem dunklen Wohnzimmer einer hübsch renovierten Großstadtwohnung hocken, die das Grab ist, das sich ihr Vater ein ganzes Leben lang selbst geschaufelt hat, um sich dann schnellstmöglich hineinzulegen. Freiheit bedeutet, dass man nichts arbeiten muss. Perry hat den Satz in irgendeinem Seminar aufgeschnappt. Er stammt aus einem Gespräch zwischen Horkheimer und Adorno. Seit Tagen hallt er jetzt in ihrem Kopf nach. Es musste wohl so kommen, dass Hussein nur eine Woche vor dem Beginn seiner Freiheit sterben würde, nur eine Woche vor seinem offiziellen Renteneintritt an einem erschöpften Herzen. Während ihre Kommilitonen Schmuck und Besteck und ganze Häuser erben würden, dachte Peri immer, ihr und ihren Geschwistern würde gar nichts bleiben. Sie hatten ja noch nicht mal eine Geschichte. Doch nun haben sie das hier, diese Wohnung. Diese Wohnung, für die ihr Vater seine besten Jahre geopfert hat. 4 Zimmer, die an Erschöpfung und Tod erinnern und sonst an nichts. Niemand sollte jemals die Leiche des eigenen Vaters waschen müssen. Niemand sollte ihre aufgedunsenen Arme ausstrecken müssen, damit der Wasserstrahl unter die Achseln reicht. Als Peri am Morgen den Raum verlassen musste, bevor es mit der Waschung losging, hat sie die Geschlechtertrennung bei religiösen Ritualen zum ersten Mal als Segen empfunden. Allein den toten Körper ihres Vaters zu sehen, war schrecklich genug. Anfassen konnte sie ihn unmöglich. Sie versuchte, sich einen Ruck zu geben, aber es ging nicht, sie schaffte es nicht. Da war eine Blockade in ihr, die sie nicht überwinden konnte. Sie sah bloß ihrer Mutter dabei zu, wie sie den blassen, fleckigen, aufgeblähten Arm nahm und ihn streichelte und an ihr eigenes Gesicht führte und liebkoste, während sie leise vor sich hinklagte. Peris Hand berührte stellvertretend den Rücken ihrer Mutter, als könne der Rücken die Berührung weiterleiten. Und vielleicht tat er das auch, denn Peri konnte sich plötzlich vorstellen, wie es sich anfühlte, den Arm Husseins zu berühren. Sie stellte sich die Haut so vor wie eine im Winter auf dem Balkon gelagerte Orange. Keine bei Minusgraden gefrorene Orange, sondern eine kalte Orange, die die Winternacht in sich aufgesogen und gespeichert hatte und deren Haut sich zwar gespannt, aber zugleich leblos und leer anfühlte. Dann gingen Emine und sie raus aus dem Waschraum und der arme Ümit musste bleiben, ganz allein im Raum, mit diesem neuen Cousin und dem Leichenwäscher. Es dauerte keine 5 Minuten, bis sie ihn raustrugen.
»Ümit? Canım, hörst du mich?«
Er war umgekippt. Man gab ihm eine Infusion, während Peri seine feuchte Hand hielt. Sie fuhren zur Beerdigung weiter. Ümit blieb im Auto liegen. Die Krankenschwestern hatten gesagt, es bestehe kein Grund zur Sorge, er sei einfach in einen tiefen Schlaf gefallen, ein Schock oder so. Peri beneidete den Zustand des Kleinen. Er musste auf dem Friedhof nicht noch einmal in all die geschwollenen Gesichter blicken, die sich schon gestern Abend zum Trauern in der Wohnung versammelt hatten. Die meisten kannten Hussein überhaupt nicht. Sie stammten bloß aus den Nachbardörfern derselben Region, waren nach Istanbul gezogen und trafen sich nun anscheinend auf jeder Beerdigung und Hochzeit wieder, um gemeinsam zu trauern und zu tanzen. Peri hat Hochzeiten schon immer gehasst und begreift jetzt, was sie so sehr an ihnen stört, abgesehen von ihrer Verachtung für die Institution der Ehe. Da ist noch etwas anderes, nämlich, dass man die eigene Ablehnung nicht zeigen darf. Bei Hochzeiten ist Ehrlichkeit nicht erwünscht. Niemand geht zu einer Hochzeitsfeier, zieht eine Fresse und sagt, ich hasse dieses Leben und die Braut hier ist übrigens eine Verräterin des feministischen Kampfes. Alle spannen stattdessen die Mundwinkel an, fälschen ein Lächeln und denken an 50 andere Dinge, die sie in diesem Moment tun könnten, anstatt in diesem stickigen Saal zu hocken, der übersteuerten Musik zu lauschen, halbe Hähnchen von Papptellern zu essen und Statistin zu sein in der billig inszenierten Erinnerung eines Paars, das sich in 2 Jahren sowieso wieder trennen wollen wird.